Vielen Dank, Frau Renner-Henke, für die außerordentlich freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, Sie haben es schon angedeutet, es ist ein bisschen unverschämt, also einen solchen Titel zu wählen für eine kleine Mittagspause. Ja, ein Titel, der also in mehrfacher Hinsicht provoziert, aber Sie haben mir auch gesagt, ich hätte 20 Minuten und es ginge auch darum, so etwas wie ein persönliches wissenschaftliches Profil vorzustellen. Und da habe ich stark den Eindruck, dass das Provozieren und das Grenzgängerische und das gegen den starren Löcken also ein Persönlichkeitsmerkmal zu sein scheint, dass ich immer zu wissenschaftlich und theologisch meine, umsetzen zu müssen. Die Provokation will ich entfalten, aber ich will auch eine Perspektive dessen, was ich mit Fülle in der Theologie meine, Ihnen darstellen in 5 Thesen. Die erste These greift also das erste Skandalon auf, nämlich, wie kann jemand von einem Gottesbegriff reden? Also das klingt ja gerade so, nicht? Wenn Sie sagen, ich habe eine Ahnung, was eine Apfelsine ist, dann wird man sagen, dann haben Sie noch nicht begriffen, was eine Apfelsine, den Begriff der Apfelsine noch nicht. Und wenn Sie also die Apfelsine begriffen haben, dann müssen Sie wirklich also bis ins Letzte durchdrungen haben, was eine Apfelsine denn nun ist. Und das wird schwerlich mit Gott möglich sein. Und das ist in der wissenschaftspolitischen Landschaft der Gegenwart überaus weitgehend Konsens, dass dieses gegen den Stachellöcken bei mir schon losgeht. Und ich denke, okay, wenn also eine der gegenwärtig prominentesten Gotteslehren, so nennt man das in der Theologie noch etwas altertümlich, über 600 Seiten über Gott redet, dann aber auf dem Covertitel stehen hat, Gott verbindlich, dann habe ich den Eindruck, dass hier willentlich ein Ausmaß an Verbindlichkeit und Konsistenz, Belastbarkeit, ich sage jetzt mal ungeschützt Begrifflichkeit, intendiert ist, die durch den riesigen Umfang des Werkes konterkariert wird. Ja, also ich meine, es ist ziemlich schwierig, 700 Seiten lang verbindlich zu sein. Also das scheint mir aber notwendig zu sein. Wenn wir in der Wissenschaftslandschaft bestehen wollen und wenn Theologie einen eigenen Logos haben soll, dann muss sie schon mit einem Begriff dessen, worum es in ihr eigentlich gehen soll, hantieren, damit umgehen. Es gibt verschiedene Vorschläge und ich meine immer noch, dass einige davon durchaus brauchbar sind. Konservative Kollegen arbeiten immer noch mit also einer realontologischen Vorstellung von der prima causa als Gottesbegriff. Charmanter und intelligenter finde ich die transzendentalphilosophische Reformulierung und sage einmal so ungeschützt, ein Gottesbegriff könnte sein mit Karl Rahner, das woraufhin der menschlichen Transzendenz, also das, was wir ständig mitsetzen als Zielgrund jeder menschlichen intellektuellen Tätigkeit, jedes Begreifen und Verstehen wollens, indem wir immer voraussetzen, dass das Verstehbare sinnvollerweise verstehbar ist, dass es also eine Zielwahrheit in unserem Bemühen um die Wirklichkeit gibt. Aber im Rahmen also des objektiven Idealismus, wie ihn etwa Vittorio Hösli hier vertreten hat, haben wir auch eine Renaissance des Anselmschen Begriffs dessen, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann als Gottesbegriff. Und auch hier meine ich, dass sich dieser Begriff sehr gut transzendentalphilosophisch rekonstruieren lässt. Nämlich der Begriff Gottes als die Unterstellung von Sinnhaftigkeit in jeder Erkenntnis, durch die überhaupt es erst sinnvoll ist, eine größere mögliche Erkenntnis anzunehmen. Aber wenn ich in ein neueres Lehrbuch der philosophischen Theologie schaue, dann stelle ich fest, dass also der Münsteraner Kollege Klaus Müller mit dem antiken Henkai Pan des Pantheismus über mehrere hundert Seiten recht heftig flirtet. Ich halte alle diese Begriffe durchaus für rezeptabel und damit impliziere ich natürlich klassische Gottesprädikate wie Unendlichkeit, Ewigkeit, Unbegreiflichkeit. Und aus diesen letzteren resultiert methodisch jetzt wieder etwas, was problematisch ist in Bezug auf das Unterfangen des Gottesbegriffs, nämlich die Analogie aller theologischen Aussagen. Die bedeutet, dass der Gottesbegriff ein Begriff eigener Art ist, einer, bei dem immer einen Unterschied zwischen Denotatum und Denotandum, also mitgesetzt sein muss. Das allerdings ist die Möglichkeitsbedingung der Relevanz des Gottesbegriffs. Denn jeder Gottesbegriff, der Gott einengen, beschränken würde, der Differenz zwischen dem, was wir als Welt erfahren und womit wir täglich umgehen, und dem, was wir als das absolut diese Welt Übersteigende behandeln, wenn wir über Gott sprechen, wer diese Differenz einebnen würde, würde den Gottesbegriff banalisieren. Das als kleine Einstimmung in diese eigenartige Terminologie, warum ich sage Fülle als Gottesbegriff. Quintessenz, ich halte es für wichtig, dass wir mit dem Begriff Gottes arbeiten, wohl eingedenk der Tatsache, dass es ein analoger Begriff sein muss. Die zweite These formuliere ich mal so: Wo der Gottesbegriff in gelingender Weise persönlich, gesellschaftlich und politisch ausgelegt wird, findet das statt, was wir theologisch Offenbarung nennen. Das ist ein sehr weiter Offenbarungsbegriff, der impliziert, dass Offenbarung überall da sich ereignet und auch gegenwärtig sich ereignet, wo Menschen ihr Leben, ihr Sein und den Begriff Gottes im Horizont der Erfahrung des mit diesem Begriff Gemeinten und des intellektuellen sich darauf Beziehens auslegen. Offenbarungsgeschichte ist dann die Geschichte menschlicher Selbstdeutungen in Geschichte und Gesellschaft unter dem a priori des bejahrten Gottesbegriffs. Im Feld der Offenbarung haben wir es mit einem sehr engen Wechselverhältnis von Theologie und Anthropologie zu tun. Und ich hatte eigentlich gedacht, es wären ein paar Philosophen da. Denn diese Einsicht verdanken wir ja eigentlich im Kern Ludwig Feuerbach. Und damit müsste sie für einen Theologen zutiefst besorgniserregend sein können. Sie kann in ihrer Besorgniserregendheit nur dadurch gebannt werden, dass man die Regel einführt, die Kritik Feuerbachs sehr ernst zu nehmen und sich bei der Rede über Gott von menschlichen Gotteserfahrungen als anthropologischen Erfahrungen in Geschichte und Gesellschaft immer zu fragen, ob sie dem Feuerbachschen Verdikt einer negativen Projektion, die Menschen davon abhält, sich aktiv auf ihre geschichtlich-gesellschaftliche Situation zu beziehen, unterliegt oder nicht. Das heißt, es wäre a posteriori der Beweis zu führen oder zumindest der Aufweis zu führen, dass es bestimmte Gottesbegriffe aus Offenbarung gibt, die diesem Verdikt nicht unterliegen, die menschliche Tätigkeit, menschliches Engagement, menschlichen Einsatz für menschenwürdiges Leben nicht blockieren. Eine dritte These ist schon fast historischer Art. Ich sage, und Aaron Schad, mein Alttestamentler-Kollege, sitzt in der ersten Reihe, aber schon als ich den Zorn Gottes geschrieben habe, habe ich mir angewöhnt, mich nicht von Alttestamentlern einschüchtern zu lassen und die subtile Untersuchung der alttestamentlichen Schriften nicht gering zu schätzen. Wenn es denn aber doch darum geht, die Frage zu stellen, gibt es Leitmotive, gibt es Mainstreams, gibt es einen tönenden Basso Continuo? Und da habe ich den Eindruck, dass das biblisch in der Tat ein solcher ist, der mit dem Begriff der Fülle fassbar ist. Also wenn man einmal die heuristische Operation unternimmt, zu sagen, ich gehe von der hermeneutischen Idee der Fülle aus, was immer das jetzt erstmal sein mag, dann finde ich doch eine Reihe von biblischen Texten, wo ich sagen muss, hier erscheint Fülle geradezu als die Mitte der Offenbarung, und Sie erinnern sich an meinen zweiten Punkt, Offenbarung hieße die Auslegung der eigenen geschichtlich-gesellschaftlichen Situation im Horizont des bejahrten Gottes a priori. Da finden Sie Erzählungen davon, dass Sklaven aufbrechen, weil sie der Idee eines Landes folgen, in dem Milch und Honig fließen. Da finden Sie diese eigenartige Kundschaftergeschichte im Buch Numeri, die die bildenden Künste sehr fasziniert hat, dass also ausgesandte Kundschafter des Mose bei der Erkundung des Landes Kanaan mit unterschiedlichen Reporten zurückkommen. Die einen verleumden das Land und werden mit dem Tode bestraft, indem sie sagen, es ist ein Land voll Dornen, das seine Menschen frisst. Und die anderen berichten eben von üppigen Weinbergen und einem Land der Fülle. und in den kanonischen Texten, die wir christlich uns immer zu Gemüte führen, liturgisch geordnet, etwa in der Osternacht, erfahren wir etwa in einer Prophetie, endzeitlichen Prophetie, dass Jesaja kommt und trinkt und esst alle, ohne zu bezahlen. Das ist ein Füllebild. Und es geht gleich über zu meiner vierten These, das in schneidendem Kontrast steht zu dem, was wir im Moment gesellschaftlich als Mainstream erleben. Nämlich ein Sitzen in einem Überfluss an Geld und Waren, wie wir ihn nie erlebt haben, mit dem gleichzeitigen Gefühl, dass wir ärmer seien, als wir je waren. Aber ich will noch ein weiteres, ich denke an die Tempelquelle bei Ezechiel, ein Fülle-Symbol, aus dem Tempel, dem wiederhergestellten Tempel nach dem Exil, entspringt eine Quelle, die also das Land um das Tote Meer fruchtbar macht, sodass es üppt, eine üppende Aue. Sie werden feststellen, natürlich, klar, auch im Neuen Testament, wo Heilungswunder vorkommen, wo es emphatisch heißt, Jesus heilte alle Kranken, da haben Sie wieder dieses Motiv, also einer grenzenlosen Fülle. Wo menschliches Horizont im Leben der Gotteswirklichkeit verstanden wird, regiert nicht mit Feuerbach und Heinrich Heine der Mangel. Das ist eine Denunziation einer deformierten Form des Christentums, das also ganz, ganz stark mit einem zementierten Diesseits-Jenseits-Gegensatz arbeitet. Und wo Feuerbach mit Recht sagen konnte, im Diesseits herrscht Mangel, hier predigen sie Heine Wasser und irgendwann soll Wein kommen. Aber darauf müssen die Predigt hören, jedenfalls länger warten als der die Predigt hält. Fülle ist eine anthropologisch-theologische Fundamentalverheißung biblischer Texte. So, damit bin ich am Ende meiner dritten These. Die erste These, wir brauchen einen Gottesbegriff, es gibt Anknüpfungsbegriffe. Die zweite These, was ist Offenbarung? Hilfsweise die gelungene Deutung des eigenen Lebens im Horizont des Gottes a prioris. Und drittens, ein Beispiel dafür, wie in der biblischen Offenbarung, die christlicherseits mit dem hermeneutischen Verdacht, eine gelungene Offenbarung zu sein, rezipiert wird, der Füllebegriff leitmotivisch vorkommt. Jetzt die vierte These und die spannt einen anderen Bogen auf. Der theologisch qualifizierte Füllebegriff ist via negationis mit dem ökonomisch-biologischen Mangelbegriff verbunden. Der Terminus technicus der via negationis ist den Theologen vertraut, das heißt etwas sehr Feuerbachsches. Zum Gottesbegriff kommt man über die Erfahrung der Wirklichkeit, indem man die Wirklichkeit negiert und immer sagt, Gott ist nicht so wie ein Esel, so wie eine Kuh, aber irgendwie, das wäre dann die Ergänzung, doch auch so. Also insofern er lebendig ist, insofern er seiend ist, insofern er schön ist und eben eine Kuh auch schön sein kann und gut, insofern sie ja mindestens, insofern sie Milch gibt oder auch schmeckt, ist Gott wie eine Kuh, aber eben auch wieder anders, ja. Und diese Andersheit, die betont also die Via Negationis und diese Via Negationis, die wird beschritten und zwar in einer jetzt, wie ich finde, qualifizierten und nicht globalisierenden Weise, wenn ich sage, inwieweit ist die gesellschaftliche Situation, die wir erleben, nämlich gerade eben nicht so wie Gott, gerade eben im Widerspruch zu dieser gelungenen biblischen Gottesoffenbarung, also ein Antibild dessen, was dort beschrieben wird. Und dann ahnen Sie, das läuft auf eine kritisch-politische Hermeneutik biblischer Inhalte hinaus. Und gesellschaftlich nehme ich jetzt etwas wahr, das dokumentiert sich in einer unheiligen Allianz zwischen der Evolutionsbiologie und der Ökonomie oder der ökonomischen Anthropologie. Da ist ein eigenartiger Paradigmenwechsel in Gang gewesen, dass also in der ökonomischen Theorie das Modell eines ökonomisch-wirtschaftlich sparsam klug handelnden Menschen, das man natürlich als Beschreibungsmodell braucht, wie handelt ein Mensch, wenn er ökonomisch handelt, dann versucht er mit möglichst wenig Geld möglichst viel einzukaufen, dieses Modell, das ja an sich sinnvoll ist als ein Modell, zu ontologisieren, indem man sagt, das ist jetzt kein Modell, sondern so ist der Mensch. Und dass der Mensch so ist, das kann man eigentlich in der Evolutionsbiologie sehen, das kann man sehen. Er versucht immer, wie jedes andere Lebewesen auch, mit einem minimalen Energieaufwand eine maximale Vermehrungseffizienz in Bezug auf sein genetisches Potenzial, welches der Inbegriff seines Lebens ist, zu erreichen. Also möglichst viel genetisches Material mit möglichst wenig Energie und möglichst wenig Aufwand erhalten. Damit ist, wenn Sie das wissen und wenn Sie das als Mensch bewusst beherzigen wollen und wenn Sie sozusagen aus dieser Ontologie des Menschen, aus dieser, wie man mancherorts lesen kann, ökonomischen Anthropologie eine Maxime herleiten wollen, dann muss diese Maxime lauten: Deute dein Leben unter der Idee des Mangels. Deute die umgebende Welt unter der Idee des Mangels. Begreife, dass alles so zu behandeln ist, als wäre es in sehr geringem Maße vorhanden. Und also ein Ökonom wäre in einem gewissen Sinne begeistert und würde sagen, ja, natürlich nur, wo das geschieht, kann überhaupt Ökonomie erst beginnen. Weil solange man davon ausgeht, dass Wasser im Überfluss da ist, macht es keinen Sinn, Wasser zu verkaufen. Es macht keinen Sinn, Preise festzulegen. Erst wenn man begreift, alle Ressourcen sind begrenzt, dann fangen wir an, mit ihnen ökonomisch umzugehen. Allerdings ist Fülle als Gegenbegriff dieser Erfahrung von Mangel dann definiert als eine vermehrbare Masse. Und das erleben wir wirtschaftlich. Das ist eine der sozusagen ökonomisch-strategischen Reaktionen auf Fülle-Erfahrung. Wir müssen mehr produzieren, wir müssen mehr hervorbringen. Fülle bezieht sich, wo ich sie als Gegenbegriff nehme, aber nicht auf die Idee der Vermehrbarkeit von Masse, sondern auf ist eine Qualität menschlichen, leiblichen Lebens in seiner Endlichkeit. An einem ökonomischen Füllebegriff in der Gegensetzung zur Mangelerfahrung ist zu kritisieren, dass dieser Füllebegriff vollkommen ignoriert, dass Menschen endlich sind. Wir arbeiten mit vermehrbarem Kapital, mit Geld, das angelegt wird, weit über unsere Lebenszeit hinaus, mit Konstruktionen von Wachstum, die also völlig außer Acht lassen, dass wir leibliche Menschen von sehr begrenztem Konsumptionsvermögen und eigenen Bedürfnissen sind. Wir haben so etwas erreicht wie einen durch die Cyberworld noch einmal multiplizierten, ökonomisch initiierten Neognostizismus, also so eine Art Leibflüchtigkeit, die ausgelöst wird dadurch, dass wir uns in Werten und Maßeinheiten denken, die jenseits der Begrenztheit und Leiblichkeit unserer Existenz formiert werden. Fülle entspricht damit nicht dem biologischen Begriff von Leben als Genbewahrung, sondern einem phänomenalen Begriff von Leben, das im Austausch der Lebendigen gewonnen wird. Mit seiner Fokussierung der Leibwirklichkeit steht biblische Fülleerfahrung gegen einen modernen Subjektivitätsgnostizismus. Das ist eine ungewohnte Redezeit, 20 Minuten, aber ich bin gleich zu Ende, Frau Renner-Henke. Es ist nur der Punkt, jetzt kann ich also auf dieses Büchlein aufmerksam machen, das Sie schon erwähnt haben, in dem ich versucht habe, das zu explizieren. Also wo passiert das, dass also die eben skizzierte anthropologische, theologisch verantwortbare Fülle-Kategorie erfahren wird. Dafür nenne ich zwei Kategorien. Das ist einmal das, was wir theologisch im Fachjargon Inkarnation nennen, also eine Interpretation des Menschen in seiner Endlichkeit und Leiblichkeit. Und in dieser Endlichkeit und Leiblichkeit ist nicht die grenzenlose Materialvermehrung die erfahrene Gestalt der Fülle, sondern der funktionierende Austausch. Der funktionierende Austausch scheint mir in der Analogie am besten beschrieben zu sein in der Phänomenologie der Gabe. Also wo Menschen miteinander in Beziehung treten und sich schenkend aufeinander beziehen und begreifen, dass der zwischen ihnen geschehende Austausch das Eigentliche ist, da ereignet sich eine für die theologische Analogie auf den Gottesbegriff brauchbare Erfahrung von Fülle. So, wie versprochen, der fünfte Gedanke, die fünfte These, die Anwendung des Füllebegriffs auf den Gottesbegriff. Id quo maius cogitari nequit, sagt Anselm. Deus est id quod maius cogitari nequit. Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ach du meine Güte, sagt mein verehrter, lieber Freund und Kollege Thomas Ruster. Das ist ja ganz, ganz schrecklich, wenn man also Gott so definiert, so begreift, begrifflich fasst, dann heißt das ja, dass man ihn immer in Abhängigkeit zu dem, was wir an positiven Erfahrungen im Leben machen, verstehen will. Und dann ist er ja immer der Gott, der immer nur etwas größer das ist, was wir erfahren. Und damit, das sagt Ruster nicht, aber damit würde er eigentlich genau dem Feuerbachschen Verdikt verfallen. Aber ich meine, dass man den Begriff auch deutlich anders gebrauchen kann. Er muss sich nicht auf das beziehen, was sozusagen von Natur aus immer schon gegeben und da ist. Er kann sich beziehen auf alternative, in das Leben einbrechende Erfahrungen. Fachtheologisch gesprochen, er wäre dann nicht im engen Sinne einer Analogia entis, sondern im Sinne einer Analogie, die sich schon auf Offenbarungserfahrung bezieht und insofern Analogia fidei ist, zu verstehen. Und dann ließe sich an diese Fülleerfahrung etwas anknüpfen, was sehr wohl eine Botschaft, eine Vision, einen Begriff von einer ganz anderen Wirklichkeit Gottes impliziert. Erfahrungen des gesteigerten Lebens machen, im Gegengeben und Nehmen endlicher leiblicher Wesen, wäre dann der Ausgangspunkt für die Frage nach dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Leben und das Leben vermittelt als Gelebtes eine Analogie von dem, was seine Vollendung beinhaltet. Insofern heißt das Buch, was ich da geschrieben habe, auch nicht Fülle, wo ich das ganz schön finde, sondern das heißt Lebensfülle, was ich etwas abgegriffener finde, aber es ist präziser. Fülle wird offenbarungstheologisch verstanden, insofern Analogia fidei, damit aber sehr wohl eschatologisch. Das heißt, wenn Sie jetzt fachtheologisch denken, dann geht die Analogie auf den Gottesbegriff nicht von der Schöpfung, sondern von der Eschatologie aus. Und damit ist die Theologie methodisch iterativ, das heißt, sie ist immer vorläufig, immer revidierbar. Das heißt, das, was perhorisziert wird am Begriff, dass er also für ewige Zeiten steht, das wäre zu vermeiden. Das heißt, der Anspruch aus 1 ist in 5 nicht aufzuheben, aber so zu präzisieren, dass ein Prozess erkennbar wird. Und er ist politisch kritisch. Und ermöglicht aus biblischer und religiöser christlicher Tradition einen gesellschaftlichen Einspruch in die menschliche, in den menschlichen Entwurf der Gegenwart. Also, wenn man sich überlegt, wie wir heute Anthropologien generieren, propagieren, instrumentalisieren, dann finde ich in der Tat, dass die Hyperkritik gegenüber der Theologie wirklich überzogen ist. Denn sie hat doch immerhin eine 2000, 3000-jährige Tradition, aus der sie ein Wissen um den Menschen beibringt, das nicht so einfach mit Theoremen der im 25-Jahres-Wechsel, im Rhythmus wechselnden Anthropologien verglichen werden kann. Und wenn Sie so wollen, ich weiß nicht, Sie gucken schon nicht so ganz freudig mehr, ich könnte den letzten Punkt jetzt auch weglassen, aber ich würde auch sagen, Frau Slavik, wo Sie da sind, dieser Gottesbegriff ist insofern ekklesiologisch, also kirchenbezogen, als er sich auf einen Begriff von Kirche als der Institution, in der genau diese Erfahrungen gelebt und verbürgt sind, bezieht. Dieser Begriff von Kirche ist nicht, wie Karl Rahner gesagt hätte in seiner unsterblichen Sprache, koextensiv mit dem Begriff der erfahrenen Kirche. Ja, also da müssen Sie schon sagen, das ist ja nun häufig eben gerade nicht Füllererfahrung in der Kirche, sondern da haben Sie das Gefühl, hier geht es nur um die Mangelverwaltung nicht mehr sprudelnder Kirchensteuereinnahmen. Mit diesem kritischen Wort und es gleichzeitig deutlich macht, also dass man vielleicht, wenn man über den Gottesbegriff anfängt nachzudenken, man am Ende bei einer Kirchenkritik landen kann, bin ich dann am Ende. Danke.